ARD Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Eins ist ja so, sie ist eine der größten Bands der Rockgeschichte, trotzdem überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Also ich glaube, das Allerhöchste ist dann mal 200.000 Platten wurden verkauft von einer Platte. Aber sonst waren das alles Flops.
Das ist Musik von The Velvet Underground und das ist auch heute das Thema und da habe ich mich schon besonders drauf gefreut. Peter, ich weiß nicht, ob du auch?
Ja, also es wurde auch oft verlangt, dieses Thema, und es ist ja tatsächlich eine der wichtigsten Bands der Rockgeschichte, aber man scheut auch ein bisschen davor zurück, weil man weiß, wie viel Produkt da gemacht worden ist und wie viele verschiedene Aspekte da ins Spiel kommen und na gut, aber wir scheuen nicht, wir wagen es, wir gehen ran ans Thema.
Ganz genau, weil nämlich The Velvet Underground nicht nur eine der einflussreichsten Bands der Musikgeschichte gewesen ist, das muss man ja sagen, sondern eben auch gerade bei dieser Gründungsgeschichte sich ja ganz viele Aspekte dazu sammeln. Also ganz viele verschiedene schillernde Persönlichkeiten, alle wissen das oder viele wissen das sicher auch, Andy Warhol natürlich, aber auch Einflüsse, die von ganz verschiedenen Ecken kommen. Bevor wir richtig einsteigen in die Geschichte, die auch wirklich sehr spannend ist, ist dir diese erste Platte von Velvet Underground, The Velvet Underground schon aufgefallen eigentlich oder kam die erst später nach Europa?
Nein, die kam schon gleich. Die war ja auch gleich in England ein großer Erfolg. In England hat ja die Band immer mehr Erfolg gehabt als in den Vereinigten Staaten. Aber eins ist ja so, sie ist eine der größten Bands der Rockgeschichte, trotzdem überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Also ich glaube, das Allerhöchste ist dann mal 200.000 Platten wurden verkauft von einer Platte. Aber sonst waren das alles Flops eigentlich, während der Zeit, als sie gemacht wurden. Später haben sie dann natürlich durch den Ruhm und die Ehre haben sie dann mehr verkauft. Aber im Anfang war das immer gescheitert alles. Nee, ist mir gleich aufgefallen, weil in den Clubs und sind ja so Nummern wie I'm Waiting for the Man und sowas ist natürlich gelaufen, mein Gott. Es war 67, Hippie-Zeit, schräge Zeit, 67, 68. Ja, das hörte man. I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington, 125. Feel sick and dirty.
Genau, da sind wir schon mittendrin in der ganzen Geschichte. Erwähnen will ich eben, dass wir danach noch weiter sprechen wollen in weiteren Folgen über die Solokarrieren der Mitglieder. Und da fangen wir auch gleich natürlich an mit den Persönlichkeiten, muss man ja sagen, die alle ihre eigene Geschichte und ihren Musikeinfluss mitbringen. Lou Reed ist dabei, John Cale natürlich in dieser Urformation. Wir sprechen gleich darüber, wo die herkommen. Sterling Morrison selbstverständlich und Maureen Tucker. Mo Tucker ist die Schlagzeugerin am Anfang gewesen und dann natürlich gab es bei dieser ersten Platte auch eine Sängerin bei einigen Songs, das ist dann Nico. Also ihr seht schon, es ist eine ganze Menge, was wir hier erzählen. Lou Reed ist richtig, sozusagen ohne Lou Reed gibt es quasi eigentlich keinen The Velvet Underground. Es gab nachher eine Platte ohne ihn, aber eigentlich ist er schon Herz und Seele dieser Band, oder?
Ja, ja, er hat auch alles dafür getan, dass er der Kopf ist, er der Chef ist. Und das werden wir später gleich noch erzählen. Aber er ist wirklich der Mann, der im Mittelpunkt steht. Er wurde geboren unter dem Namen Lewis Reed im März 1942. 1942, 12. März 1942. Seine Familie war jüdisch, es waren ursprünglich Einwanderer aus Osteuropa. Der Vater hat den Namen geändert, der Familie, von Rabinowitz zu Reed. Das war vielleicht für sein Business, er war Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Accountant, war das wahrscheinlich vielleicht ein bisschen besser. Und sie wohnten in Brooklyn, da wurde auch Lou geboren, zogen aber bald, also nach ein paar Jahren, in eine feinere Gegend, in eine geschlossene Siedlung auf Long Island. Also da war so ein großes Haus, Ranch-Style, also eine Familie, die auch ein bisschen Geld hatte.
Ja, und er bringt in der Tat ja auch dann immer dieses Gefühl, also er pendelt, glaube ich, in diesen ersten Jahren dann auch, also schon als junger Erwachsener dann eben immer zwischen diesem Ort und New York. Er ist schon der dieses New York-Feeling auch mitbringt.
Ne? Genau, von Anfang an. Und er war als Junge sehr, sehr talentiert, interessierte sich für Musik, hörte ganz viel Rock'n'Roll-Radio, also Doo-Wop. Und Rock'n'Roll, Little Richard war einer seiner Heroes. Also insofern, er hörte das schon, hat, glaube ich, selbst Gitarre sich beigebracht. Also das war das, was seine Grundlage musikalisch dann war.
Teenage Mary, said Uncle Dave, I saw my soul, must be saved. Gonna take a walk down Union Square, you never know where you're gonna find there. You gotta run, 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 take the dragon too. Run, 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 gypsy death on you. Hey, what to do? Margarita Passion, I had to get her fixed. She wasn't well, she was getting sick. Went to sell her soul, she wasn't high. Didn't know, think she could buy it. She would run, 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 take the dragon too. Run, 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 gypsy death in you. Tell you what to do.
Und hatte aber eine schwierige Zeit in der Schule.
Ja, offenbar wurde er gemobbt, er hatte keine einfache Zeit, er ist, nee. Er ist vielleicht auch ein bisschen damals schon ein bisschen ein einzelgängerischer Typ gewesen.
Genau, er irgendwie in der neuen Gegend dann auch im angeblich feinen Long Island, da wurde er trotzdem gemobbt und hatte große Schwierigkeiten, war auch zu Hause sehr aufsässig, disobedient, also ungehorsam, und die Eltern, die gingen zum Psychologen. Und später als 17-Jähriger, hatte gerade die Schule abgeschlossen, da haben sie ihn in eine Behandlung getan, in eine psychologische, mit schockierender Wirkung, in der wörtlich genommen. Elektroschocks.
Ja, genau. Man denkt, das ist wie aus einer Flug übers Kuckucksnest oder
genau.
So. Das ist ja quasi da in der Tat beschrieben. Wenn ich das richtig jetzt nachgelesen habe, ich habe übrigens diese Schwarte von Biografie gelesen von Victor Bocris, Transformer heißt die Biografie. Wenn es so gewesen ist, haben sie offenbar bei ihm homoerotische Neigung vermutet, festgestellt, wie auch immer, und haben ihn deswegen in eine wirklich schlimme Behandlung gebracht.
Ja, seine Schwester hat es dann später verneint und hat gesagt, das wäre einfach, weil er ein schwieriges Kind war. Es war trotzdem keine Methode, weil die Eltern eigentlich sehr liberal und tolerant waren. Also, dass die Homoerotik schien, war zweifelhaft. Aber vielleicht war es ja auch einer der Gründe. Und er bekam wirklich über eine Zeit, ich glaube, 30 Elektroschocks. Was man damit bewirken wollte, weiß ich nicht. Das schien eine Zeit lang psychiatrisch Behandlung zu sein, und das war natürlich also unglaublich traumatisch für den Jungen.
Genau, und es wird auch geschildert in diesem Buch zumindest, dass das eben auch in einer abgelegenen bunkerartigen Klinik passiert ist, also wirklich wie aus dem Albtraum. Und er hat später auch Songs darüber gemacht und hat da, glaube ich, das ist schon eine traumatische Erfahrung, die er später auch immer mitgeschleppt hat, muss man sagen.
Ein Song heißt Kill Your Sons.
Oh, you two psychiatrists, I'm giving you an extra shot. They said they did you live at home with mom and dad instead of mental hospitals. And every time you tried to read a book, you couldn't get to page 17. Cause you forgot where you were and you couldn't even read. Don't you know you're gonna kill your son? Don't you know you're gonna kill your son? Don't you know you're gonna kill? Kill your son. And did it run, 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 run. Run away.
also ein Lied gegen seine Eltern praktisch. Ihr habt praktisch euren Sohn ermordet dadurch. Also das war schon, was also sicherlich einen großen Einfluss auch auf seine ganze Psyche und sein Verhalten gehabt hat. Und in der Zeit fing er auch schon an, mit Drogen herumzuspielen, auch schon als Jugendlicher. Das hat sehr, sehr früh angefangen.
Genau, das wird zum Beispiel geschildert, auch wie er zur Musterung musste und dann eben, um sich davor zu drücken, er bekam durch diese Behandlung auch, ehrlich gesagt, relativ große Dosen Valium verpasst und hat dann irgendein Zeug genommen, um da sich davor zu drücken und hat dann irgendwas Unsinniges geredet, um dann davon zu kommen. Er ist auch nicht genommen worden bei der Armee, was vielleicht dann ja ganz gut war für ihn, aber in der Tat, damals ist man offenbar auch mit solchen Mitteln etwas laxer umgegangen als heute, also ganz schlimm.
Ja, jedenfalls ist er aber trotzdem dann zur Uni gegangen und die Uni war in Syracuse, das ist also im Staat New York, und da studierte er englische Literatur. Und das hat ihn nun sehr interessiert. Er hat sich sehr mit Beat Poetry beschäftigt, mit den ganzen. Er wollte immer so sein wie diese sehr en vogue befindlichen Dichter der Beat Generation. Aber er hat sich auch für Leute interessiert, der französischen Rambo, Baudelaire. Das war auch sein Thema. Es gibt eine lustige Geschichte. Später hat er sich mit Bob Dylan gestritten, Ende der 60er, Anfang der 70er, wer denn der bessere Vertreter von Rambo sei. Das war so für beide das große Vorbild. Und da gab es echt einen Streit, die beiden.
Ja gut, aber ich meine, also jetzt mal davon abgesehen, dass das, was sich durchzieht, finde ich, ist in der Tat, Lou Reed ist kein einfacher Typ gewesen. Er ist ja schon verstorben, aber er hatte auch die Fähigkeit, sich schnell mit Leuten zu erzürnen oder hatte auch Spaß an so einer Auseinandersetzung, glaube ich, irgendwie.
Genau, in der Tat.
Also ich glaube, er hatte auch einen Zweig zumindest, also Literatur, aber er wollte auch, zumindest hatte er Kurse in Journalismus,
wenn
ich das richtig sehe.
Aber ein wichtiger Lehrer, den wolltest du vielleicht gerade
erwähnen. Genau, ich wollte sagen, Delmore Schwartz.
Schwartz, ja, das war ein Poet, ein Dichter, der aber auch ein Dozent war an der Uni für Literatur. Und der einen großen Einfluss auf seine Studenten hatte, weil er auch so ein Typ war. Also er nahm Drogen, er trank viel, er war so eine Art Lebenskünstler in Anführungsstrichen und ist auch früh verstorben, aber hat dann auch Lou gefördert, weil er hat gesagt, du bist toll, du schreibst tolle Gedichte, weil Lou fing auch an zu schreiben und hat dann gesagt, aber Lou, verkauf dich nie, don't sell out, also sei immer, bleib immer dir treu, sonst jage ich dich, sonst komme ich.
Your European sun, you spit on those under 21, but now your blue cars are gone, you better sit so long, hey, hey, bye, bye, bye. You made your wallpapers green, you want to make love to the scene, your European sun is gone, you better sit so long, your clouds treat you goodbye.
Ich weiß nicht, ob man das in den Texten später sehen kann, aber was mir in einem Interview aufgefallen ist, als er über Delmore Schwartz schreibt, ist, dass der ihm beigebracht hat, schreibe ohne Emotion. Schreibe beschreibend, als Reporter sozusagen, als vielleicht auch sogar als Dichter. Und ich könnte mir das vielleicht auch ein bisschen zusammengedichtet, aber bei vielen dieser Songs, die Lou Reed später auch sehr in seiner Solokarriere zumindest auch bekannt macht, aber auch bei The Velvet Underground, hat man oft dieses Beschreibende, womöglich sogar Nüchterne. Er sieht, als ob er an der Seite steht und eine Szene beschreibt. Das ist so eine Songreportage oder so.
Es ist im großen Teil richtig. Es ist immer irgendwie cool und mit Abstand beobachtet. Aber das, was beobachtet wurde, ist ganz brutal ausgedrückt. Also da sind Sachen, kommen in den Songs vor. Oder es wären poetische Songs über Eifersucht. Da wird es dann persönlicher. Pale Blue Eyes zum Beispiel ist über eine Freundin, die ihn verlassen hat, die jetzt einen neuen Freund hat und die er am besten umbringen möchte und solche Dinge. Also das ist schon auch Emotion. Aber ich gebe dir recht, viele Sachen sind einfach auch beobachtet.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on, thought of you as my mountaintop, thought of you as my peak, thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes.
Straßenszenen, Drogenszenen, Sex, SM-Szenen. Also das sind Dinge, die er als, sagen wir mal, Chronist in der Tat beobachtet hat.
Er muss dann schon als Jugendlicher auch mit der Gitarre irgendwo aufgetreten sein, also so in Cafés und so, oder?
Ja, das ist er. Und eins wollte ich noch erzählen, was für seine Breite von musikalischem Interesse zeugt. Er hat Radiosendungen gemacht am College. Late-Night-Sendungen mit ganz wilder Musikmischung, also mit Rock, Rock'n'Roll, mit Folk, mit der ganzen neuen Folkwelle, aber auch mit Jazz, mit Free Jazz auch, Ornette Coleman, diesen ganzen Leuten, Coltrane, sowas hat er gespielt. Und was für ein 18-, 19-Jährigen, 20-Jährigen ist ja auch schon ganz erstaunlich ist. Aber das hat auch später sich gezeigt in seiner Arbeit. Da fließen ja ganz viele Stile oft miteinander und auch nicht sehr kundenfreundlich manchmal zusammen und auch nicht sehr kommerziell, sondern es war ihm egal. Er wollte es einfach machen, weil er es im Kopf hatte und hat dann selbst zur Gitarre auch gespielt, in der Tat in Cafés aufgetreten. Das hat er schon gemacht. Und,
das Wort kundenfreundlich fällt einem bei Ludwig wirklich gar nicht ein.
Nee, genau. Und dann hat er aber tatsächlich den Uni-Abschluss gemacht, also nach, also richtig, den, glaube BA ist das, Bachelor of Arts hat er gemacht, hat das abgeschlossen und ist dann, aber das ist nun ganz komisch, nach New York gegangen. Und ist dann Songschreiber, also professioneller Songschreiber und Musiker bei einer Plattenfirma geworden, Pickwick Records, die spezialisiert waren auf Kopien. Also die haben jetzt mal so Platten gemacht wie die Beach Boys oder wie das und das und so. Und er musste dann also das kopieren, nachschreiben, Songs in dem Stil aufnehmen und Demos machen. Sehr seltsam.
Ich finde es herrlich. Es ist quasi eine kinoreife Geschichte, weil er hat das selbst immer so geschrieben, es sei so wie Carole King, nur in ganz billig, so wie einen Wühltisch oder so.
Genau.
Und das ist, die Firma hat eben sich einen pompösen Titel gegeben, Pickwick Records, und das ist, sollte ein bisschen britisch klingen, aber es war offenbar in irgendeiner Lagerhalle oder so, ganz billiges Büro, also Leute, die wir ausgekocht, und man musste auch da, also Geschäfte gemacht haben, und man musste da, er war nicht alleine, offenbar musste er eben auch mit denen recht schnell Songs liefern.
Ja. Er musste wirklich liefern. Er hat dann auch schon Songs geschrieben, die später auch von Velvet Underground und von ihm solo aufgenommen worden sind. Das ist später erst, vor einigen Jahren erst rausgekommen. Er hat sie dann aufgenommen als Demo und hat sie in einem Briefumschlag an sich selbst geschickt. Als Beweis, dass er das Stück komponiert hat. Wenn da der Poststempel drauf ist und der verschlossene Umschlag ist und da ist die Kassette, dann ist es der Beweis, ich bin der Urheber, ich hab's komponiert. Und er hat diesen Umschlag, dann hat er später zu Hause gar nicht aufgemacht, hat er irgendwo in die Ecke gelegt. Der wurde dann von Laurie Anderson und also von Leuten gefunden und Laurie Anderson hat's veröffentlicht.
Also seine spätere Ehefrau, ja.
Genau. Und da hat er tatsächlich schon Songs wie Heroin als Folksongs gespielt oder I'm Waiting for the Man. Also so früh fing das an. Also er hat immer schon auch gedacht, sehr, sehr klug argumentiert. Und das Lustigste ist eigentlich in dieser Pickwick-Zeit, dass er einen Song geschrieben hat, so eine Art Kopie, lustige Kopie auf den Twist. Das hieß The Ostrich, ist der Straußenvogel. Also es war ein Tanz, der wie ein Strauß tanzt. Und der Song hieß so, The Ostrich. Und die Band, die sie dazu erfunden haben, hieß The Primitives. Und da gibt es eine Aufnahme, die habe ich mir angehört, das lachst dich tot. Die ist sogar in Streamingdiensten zu hören. Es ist eigentlich nur ein Ton und Für diese Aufnahme hat er Musiker gesucht aus der Musikszene, die er da zufällig in New York kannte. Und da war John Cale dabei. Und John Cale war ja, über den reden wir ja gleich, war ja nun ernsthafter Musiker, der sich mit sagen wir, zeitgenössischer Musik beschäftigte. Und der war schwer beeindruckt, dass Lou Reed hatte alle Gitarrenseiten auf einen Ton gestimmt. Alle sechs Seiten waren ein Ton. Und er schlug immer auf diesen Ton. Und das war so eine Art moderner Drone, also so ein modernes Ding. Dieser eine Ton wurde da rhythmisch geschlagen und dann The Ostrich gesungen. Nur gebrüllt eigentlich. Es ist es wurde leider auch kein Hit.
Komisch, ja. Wundert mich irgendwie. Diese Szene ist auch in dem Buch beschrieben. Also einer von der Plattenfirma hat dann offenbar Mitmusiker gesucht, weil sie gesagt haben, oh, das könnte was sein. Und dann haben die eben auch verschiedene Auftritte für diese The Primitives gesucht und sind auf irgendeiner Party, haben sie offenbar John Cale und noch irgendwen angesprochen mit den Worten, du siehst aus wie ein Musiker.
Genau, und er sah auch so aus.
Er sah natürlich so aus.
Dazu kommen wir jetzt noch mal kurz ja. zu Lou. Trotz dieses Jobs hatte er wegen seiner Drogen auch oft Geldprobleme gegen Blutspenden, das Übliche, was man als Student oder als Mensch, der Geld braucht, dann auch mal macht, mit Blutspenden Geld verdienen. Ja. Und ja, John Cale, lass uns über den kurz reden.
Ja, John Cale ist eigentlich, ich habe immer das Gefühl, wenn Lou Reed nicht so eine schillernde und kraftvolle Persönlichkeit wäre, dann ist John Cale eigentlich die Gestalt dieser Band, weil er auch eine so faszinierende Persönlichkeit ist. Er kommt nämlich aus ganz anderen Verhältnissen. Er kommt aus Wales. Mhm. Er ist aber nur ein paar Tage später oder früher als Lou geboren.
Genau, und der Vater war Coal Miner, also Kohlearbeiter in der Mine.
Und John Cale ist ja aus wirklich Kleinfeld, ich glaube, er hat an der Dorforgel irgendwie erst Musik gemacht.
Kleines Dorf in Wales. Und seine Mutter war Krankenschwester, also eine ganz normale Working-Class-Geschichte. Aber der Junge war extrem talentiert, lernte auch früh Instrumente, spielte schon als Kind, als 13-Jähriger oder so im Welsh Youth Orchestra, also im walisischen Jugendorchester. Und war so talentiert, dass er ein Stipendium bekam am Goldsmith College in London. Da wurde er weiter ausgebildet und war da so gut, dass er dann auch noch ein Stipendium bekam, Leonard Bernstein Stipendium nach New York ging's. Und er wurde auch noch gefördert von einem bekannten Komponisten, Aaron Copland. Also er war also in der klassischen Szene einfach ein kleines Wunderkind.
Das muss man sich mal vorstellen. Er ist dann eben nach, ich glaube, das heißt in Tanglewood, das ist auch eine berühmte, ich weiß gar nicht genau, Musikhochschule gewesen. Und da hat er bei Yannis Xenakis studiert, also nochmal zusammengesammelt. Bernstein Award, gefördert von Aaron Copland und Yannis Xenakis, das sind einfach mal die drei gehören mit zu den wichtigsten amerikanischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Also unglaublich.
Und eben auch sehr hat er sich interessiert und ist auch in diese Szene reingekommen von zeitgenössischer Musik. John Cage, der wirklich einer der führenden elektronischen neuen zeitgenössischen Komponisten, für den hat er gespielt, mit dem hat er gearbeitet. Und mit einem Komponisten und Künstler namens Lamonte Young, der hatte eine Gruppe, das hieß The Theater of Eternal Sound. Also in dieser Gruppe spielten sie meistens nur einen langen Ton. Und improvisierten darüber. Das war also diese neue Szene. Elektronisch Geräusch erzeugt oder eben sein Instrument war die Bratsche.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Er ist dann als Bratschist dort ausgebildet worden, aber dazu gehört natürlich klassische Ausbildung, dass er auch sehr gut Klavier spielt und vorher ja auch schon, wie Sie schon sagten, in der Kirchenorgel gespielt hat. Also ein sehr musikalisch gebildeter Mann und eben auch ausgebildet in Kompositionslehre und solchen Dingen, vermute ich mal. Ne?
Und hat also die Bratsche, das ist ja auch sehr spannend und interessant, elektronisch verstärkt, abgenommen, mit dem Tonabnehmer wie so eine Gitarre. Und auf einmal hat er dadurch ganz andere Sounds kreiert. Ich weiß nicht, ob das seine Idee war oder ob er das eben in seinem Umkreis erfahren hat. Das war jedenfalls ein ganz, ganz wichtiger stilistischer Punkt für Velvet Underground. Eine Eigenart.
Genau, und das kann man auch dann natürlich in den Songs nachher hören.
Not a ghost bloody country all covered with sleep where the black angel did weep. Not an old city street in the east.
Und diese beiden sehr unterschiedlichen Männer, die quasi gleich alt sind, begegnen sich dann in New York und freunden sich an, das muss man schon sagen. Ne?
Ja, die wohnen auch zusammen, ja, die sind zusammen, ab 64 wohnen sie zusammen, arbeiten zusammen und fangen dann auch 65 an, gemeinsam aufzutreten als Duo. Spielen sie zum Beispiel in einem Laden, der heißt das Café Bizarre. Und da gibt es schon Fotos und Bilder aus dem Jahr 65, wo die beiden dann akustisch spielen. Und Cale mit sehr langen, dunklen Haaren sah also wie der typische englische Rockmusiker aus. Und das war 64. Ich meine, da waren die Haare noch nicht so lang. eigentlich, das war noch Beatles Frühzeit.
Ich habe einen Interviewton im Ohr von Lou Reed, der sagte, ja, wir wissen, aber lernt man dann auch bei der Vorbereitung, dass der immer zu drastischen und auch manch falschen Aussagen bereit war, sagte, naja, Café Bizarre, das war gar nicht bizarre und kein Café, es war ein Loch.
Ja, genau.
Es muss irgendwo ein schlimmes Lokal gewesen sein.
Ja, genau.
Genau.
Und ja, und bei Reed konnten die Haare nicht so wachsen, der hatte ja diese kleinen Löckchen.
Stimmt,
das
ja.
Das sah dann später dann ein bisschen aus wie Noel Redding von Jimi Hendrix oder so, aber das war deswegen schon eingeschränkt.
Okay, Sie sind als Duo aufgetreten, ich glaube sogar auch auf der Straße, aber Sie haben, davon haben Sie dann irgendwie von nix und davon gelebt quasi, ja. So, ne?
Und irgendwann haben Sie dann auch mit anderen Musikern so eine Band aufgemacht, ne? Dann hat zum Beispiel Lou Reed einen alten Studienfreund getroffen, auf einmal auf der Straße, Sterling Morrison, auch von derselben Uni, und ja, der spielte dann mit.
Der spielte Gitarre, genau.
Cale musste so eine Art Bass spielen und andere Instrumente natürlich auch, Piano und Viola. Und ja, dann brauchen sie noch einen Schlagzeuger. Sie hatten nämlich so einen absoluten Freak, einen Künstler als Schlagzeuger, der oft zu spät zu Auftritten kam, weil er sagte, ich spiele nicht, wenn die Leute mich erwarten. Ich spiele, wenn ich kommen will. Der kam eine halbe Stunde später. Oh, und wenn die Band zu Ende war, dann spielte der noch eine halbe Stunde länger, weil er ja zu spät gekommen war. Er meinte, das hat das Publikum dann verdient. Also ein schräger Vogel. Den wollten sie dann nicht in der Band halten. Und dann hatte ein Bekannter der Band, hatte eine Schwester. Da stellte man fest, die spielt Schlagzeug.
Genau, das ist Mo Tucker, viele kennen, also als Maureen heißt sie natürlich, die ist geringfügig jünger, also ich glaube 2 Jahre jünger als sie.
Ja.
Und die spielt in der Tat Schlagzeug, die spielt aber auf eine ganz eigene Weise, beispielsweise fast, man kann das dann auch hören, fast ohne Becken beispielsweise.
Ja, und sie steht beim Spielen, also sie spielt die Bassdrum, tritt dann da auf dieses Pedal, aber im Stehen, und irgendwann ist mal ihr Schlagzeug umgefallen oder es war nicht da, da hat sie dann auf Blechdosen rumgetrommelt, also eine sehr kreative Künstlerin, die also auch zu den anderen irgendwo passte.
Also die passte und die wirkte, die ist gar nicht recht groß, glaube ich. Und sie hatte eine, zumindest zu der damaligen Zeit, eine recht androgyne Ausstrahlung. Das heißt, ich weiß auch, dass viele sagten, ist das jetzt irgendwie
ein
Typ oder ist das eine Frau?
Am
oder?
Anfang dachte ich auch, ehrlich gesagt, ja, das ist eine Band. Wieso Mo Tucker ist das? Das ist doch ein Junge. Ne?
Eine Schlagzeugerin ist schon echt ungewöhnlich,
ja,
oder?
Ja, es war total ungewöhnlich. Damals gab es das gar nicht. Doch, bei den Liverbirds aus Liverpool.
Oder den Carpenters vielleicht. Was, oder
ja, genau.
Karen aber das war vielleicht
war ein bisschen später.
Bei den Liverbirds, das stimmt.
Ja.
Aber in der Tat, diese vier haben dann Musik gemacht, wenn ich das richtig sehe, oft auch an den Wochenenden geprobt und sind dann irgendwie auch aufgetreten. Aber es war in der Tat nichts, womit man rechnen konnte, dass das funktioniert als Lebensding, oder?
Nee, aber die Songs haben sie schon gespielt. Also, und den Namen haben sie sich erstmal gegeben. Das war ja auch nur eine Sache, wie nennen wir uns und so weiter, 1000 Ideen. Und dann hat irgendein Freund von Lou hat einen Roman in der Hand gehabt von Michael Lee, der hieß The Velvet Underground. Und da ging es um geheime Gebräuche in der SM-Szene in der Großstadt, was da so im Geheimen abläuft. Denn das war ja früher alles sehr unter dem Teppich, unter der Decke. Und das war in diesem Buch nun beschrieben. Wie gut das Buch ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben Sie das gesehen, das Buch, und der Name passte natürlich irgendwie wunderbar. Ne? Also
genau, und dann kommt
der
eben dazu.
Der samtene Untergrund.
Der samtene Untergrund, genau. Wir können über die Songs sprechen oder wir können jetzt über die eigentlich entscheidende Begegnung sprechen. Ich glaube, das ist das Richtige jetzt, weil in dieses Café Bizarre stolperten ich glaube, zuerst Freunde oder Wegbegleiter von Andy Warhol. Nicht er selbst, sondern irgendwie Leute, die zu seiner Entourage gehören, genau. Glaube ich. Ne?
Ja, und die haben ihm erzählt und dann ist er dahin und dann hat er die Band gesehen und dann war er irgendwie von dieser ungewöhnlichen Zusammensetzung und auch dieser Schrägheit, dieser Ehrlichkeit da sehr, sehr beeindruckt und hat sie unter seine Fittiche genommen und sagte, ich manage euch.
Ja, aber er wollte offenbar ja auch eine Band haben, die bei seinen Vernissagen Musik macht. Also genau. Weil das eben eine Art Happening-Charakter hat. Es ist die Szene beschrieben, dass, ich glaube, der heißt Gerard Malanga oder so.
Ja, einer seiner Jared Malanga.
Malanga. Der hat dann, als sie aufgesehen hat, er dazu, als einziger, das ganze Lokal war leer, er hat dazu getanzt mit seiner Nilpferdpeitsche. Yeah. Und dann denkst du, okay, alles klar. Ja. Also es ist schon sehr schräg. Und das haben die dann auch gemacht. Also sie sind dann bei Ausstellungen aufgetreten.
Ja, und das ging alles rund um die Factory. Das war ja eine Art Studio, wo Ausstellungen stattfanden und wo Filme gedreht wurden, Fotos gemacht wurden. Das war ja ein Multimedia-Unternehmen in Anführungsstrichen von Andy Warhol, der ja auch diese seltsamen Kultfilme wurden dort produziert, auch mit Schauspielern, die früher auch bekannt waren, wie zum Beispiel eine deutsche Schauspielerin, Nico, die ja schon Filme gemacht hat mit Mastroianni in Europa schon Filme gemacht hat.
Genau, also das ist in der Tat genau das Interesse bei Warhol war ja auch, und deswegen ist der Name Factory eigentlich auch ziemlich cool, finde ich, zu sagen, wir produzieren hier. Und die haben auch, es gibt ja auch Filme mit Udo Kier beispielsweise und später andere, genau. Viele. Er hatte ja diesen Fimmel sozusagen so Leute zu Superstars. Er nannte die immer Superstars, so wie Edie Sedgwick oder später Viva oder dann eben auch Nico, die passte da irgendwie gut rein. Ja. Auch eine ganz eigene Persönlichkeit, sollten wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich wollte einmal sagen, es gibt die Szene, wo Andy Warhol, der damals noch nicht so ein berühmter Mann war, glaube ich, bei einer, ich glaube, Psychologentagung oder so, gab es einen Auftritt und er hat dazu Bilder an die Wand geworfen und diese Psychologen waren total verstört von dieser Musik und diesem Auftritt, weil die auch ganz viel mit Stroboskoplichtern gearbeitet haben. Und deswegen haben offenbar auch The Velvet Underground oft Sonnenbrillen auf, weil die das irgendwie besser aushalten konnten.
Es war einfach absolut ungewöhnlich. Also es war ja das Jahr 66, 70, das war absolut Kunst. Also dass Kunst und Rock verbunden waren, das war schon eindrucksvoll und passte irgendwie auch in die New Yorker Szene. Das war nicht so blumig wie später in San Francisco oder sowas, ne? Aber es war einfach Avantgarde-Kunst verbunden mit Rockmusik. Und die Kombination war perfekt.
Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark, comes in bells, your servant don't forsake him, strike dear mistress and cure his heart. Fancies chase the costumes she shall wear. Ermine furs adorn imperious. Severin, Severin awaits you there.
Die Figur Nico ist ja eine eigene schillernde Persönlichkeit, also eine Deutsche, die eine Wurzel geht nach Köln. Ich glaube, sie ist aber eigentlich in Berlin groß geworden. In Dokumentation kann man sagen, sie sei Ungarin, was totaler Unfug ist. Die hat auch unheimlich viel Unsinn erzählt über sich übrigens. Ja. Also es ist ganz schwer. Also auf jeden Fall war sie schon als Jugendliche, als Teenager war sie ein Fotomodell für Hautcreme und für Klamotten.
Ja, ja. Eine wirklich unglaublich schöne Frau, die hohe Wangenknochen hatte, also unglaublich volle Lippen. Also es war eine wahre Schönheit, die aber auch von Filmregisseuren entdeckt wurde. Und auch, das hatte ja nun diesen gewissen Reiz, dieser deutsche Akzent. Das ist natürlich die Tradition von Brecht Weil, die da immer mitspielt.
Das sieht aus wie Marlene Dietrich oder so. Ne?
So Dietrich, genau.
Also das hatte was davon. Und sie hatte auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt. Wir hatten das ja in der Folge über Jackson Brown auch schon mal.
Genau.
Sie hat auch die Männer sehr angezogen und vor allem jüngere Männer, wenn ich es richtig sehe. Sie ist einfach ein paar Jahre älter. Sie ist, glaube ich, 1938 geboren.
Ja, sie war wirklich Männer wie die Fliegen. Also Lou Reed und sie hatten eine kurzzeitige Beziehung, aber dann wurde auch Reed sehr, sehr eifersüchtig, als sie dann die erste Platte in Hollywood, in L.A. teilweise aufnahm. Gab es einen Kontakt zu Jim Morrison von den Doors. Und da gab es eine ganz, ganz enge, große, leidenschaftliche Affäre und so weiter zwischen Nico und Jim Morrison, der nun auch kein einfacher Kandidat ist.
Und genauso gibt es ja Geschichten von Brian Jones und Leonard Cohen. Später wurde Blitze ja ein bisschen ab bei ihr, weil er zu alt war.
Leonard Cohen war auch, glaube ich, nicht erfolgreich, aber genau. Aber genau. Brian Jones war später dann auch ein Gefährte.
Genau, und Jackson Brown, der dann eben ja auch später Teenager sozusagen auch Songs für sie geschrieben hat. Eine ganz eindrucksvolle Persönlichkeit, gar nicht einfach, und später spielt sie auch noch eine wichtige Rolle, weil also diese erste Platte, über die wir ja jetzt gleich reden wollen, ist eben die Platte mit der Banane drauf vorne.
Ja. I'll be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I'll be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. Show that you're home when you think the night has in your mind that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you. Don't know the beauty you are, but if you don't, let me.
Wie kam Warhol denn auf die Idee, mit dieser Schrammeltruppe eine Platte aufnehmen zu wollen?
Ja, er war beeindruckt von der Musik. Insofern wollte er natürlich auch erfolgreich sein und besorgte ihnen einen Plattenvertrag und hat also das schon gemacht. Er steht da als Produzent. Ich glaube, er war im Studio nicht der Produzent, sondern Tom Wilson, der ja auch für Bob Dylan produziert hatte. Also das war schon ein renommierter Mann. Der ging mit der Band ins Studio, was natürlich nicht so einfach war. Die waren komplett unerfahren. Und das dauerte dann auch ein bisschen. Aber das Album wurde 1966 noch fertiggestellt, das Cover gemacht, und frag mich nicht, wieso Warhol auf die Banane kam, aber was für eine geniale Idee. Ich meine, noch heute, ach ja, das Bananencover, redet man darüber. Und insofern war das die typische Größe von Warhol.
Genau, ich glaube auch, dass das unheimlich auf die abstrahlte, weil also Lou Reed eben auch dann sich sehr eng mit ihm befreundete und auch sagte immer, wir waren einfach immer in der Factory, weil wir hatten eh keinen Platz, wo wir sonst hingehen konnten.
Genau.
Beim Café Bizarre sind sie zwischendurch auch übrigens immer wieder rausgeflogen, weil sie in den Laden immer leer gespielt hatten, da wollte keiner zuhören. Und in der Factory war das eben auch diese Umgebung, wo man diese Art von Experiment machen konnte. Ne?
Genau. Und aber das Album, das da entstand, ist nun voll einfach zeitloser Größen. Also was für Songs. Alles auf einem Album. Und es hört sich immer noch beeindruckend an. Also man hört sich das heute an, das klingt nicht historisch oder so.
There she goes again. She's out on the streets again. She's down on her knees, my friend. But you know she'll never ask you please again. Now take a look, there's no tears in her eyes. She won't take it from just any guy. What can you do? You see her walking on down the street. Look at all your friends that's gonna meet. You better hit her.
Es ist nicht perfekt produziert, aber das muss bei der Musik von Velvet Underground auch nicht sein. Und fantastisch.
Also ich finde es auch wirklich umwerfend immer noch. Es hat eine unglaubliche Lebendigkeit, eine nervöse Energie, irgendwie faszinierend, schillernd, dunkel, abgründig, ganz toll. Und eben auch in dieser Mischung, weil es singen ja dann verschiedene Menschen auch. Also Lou Reed singt zum Beispiel und Nico singt
eben
auch.
Nico singt eben,
ja, ne? Genau.
Und es fängt gleich an mit Sunday Morning. Das ist, denkst du, oh, so ein leichtes Lied. Und dann kommen aber andere, I'm Waiting for the Man. Eine reine Drogengeschichte. Da wartest du auf deinen Dealer und ihr geht es immer schlechter und immer schlechter. Ich meine, das waren wirklich hier eigene Erfahrungen von Lou Reed, der sehr, sehr oft Heroin konsumiert hat. Und ich weiß nicht, wie stark seine Abhängigkeit war. Aber diese Erfahrung, die kannte er. Aber dann andere Songs, wie die Nico sang, wie I'll Be Your Mirror, mit schwerem deutschen Akzent, wunderbar.
Ja, das ist wunderbar. Ich wollte einmal zu sagen, I'm Waiting for the Man. Ich habe gelesen und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man es hört, dass es sozusagen, es hat ja diesen nervösen, rhythmischen Ton, dass das ist das Rattern der U-Bahn.
Tackern der U-Bahn.
Er fährt an eine bestimmte Kreuzung, ja, um seinen Dealer, den Man, zu treffen, der immer zu spät kommt, ne?
Genau, Lexington im Norden irgendwo, Lexington Dings.
I'm waiting for my man. 26 dollars in my hand. Up to Lexington, 125. Sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey, white boy, what you doing uptown? Hey, white boy, you chasing all women around? Me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man.
Tatsächlich gibt es genug Zeugen und so, da ist er auch öfters hingefahren. Das war also rein realistisch. Die wohnten auf der Lower East Side, sind dann da hochgefahren und ja, und die U-Bahn-Geräusche, das ist sehr, sehr wahr. Dun, dun, dun. Und dieses Hypnotische, dieses ist eine super Rocknummer, wenn du die hörst, auch in einem Club oder so. Und allein musikalisch ist das schon beeindruckend. Also, und dann diese absolut rausgekotzten Vocals. Also, das ist ja, es ist ja teilweise sehr hart und brutal.
Genau, und dann kommt eben zum Teil sehr, also lieblich wird vielleicht zu viel gesagt, aber auf jeden Fall Sunday Morning ist natürlich ein wärmerer Song.
The dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all.
Also am Anfang war die Band, hat das akzeptiert, dass Warhol Nico bei der Band dabei haben wollte. Aber es war ja auch nur für eine Platte. Insofern gab es sicherlich schon Strömungen, ey, wir können das doch eigentlich selbst und so weiter. Aber trotzdem diese Mischung zwischen Frauenstimme, Männerstimme und dieser elektrisch abgenommenen Bratsche, die ja ganz, ganz charakteristisch für die Musik ist, die von John Cale gespielt, der auch teilweise Songs mitgeschrieben hat. Und das ist schon klasse.
Midnight comes around.
cry behind the door.
Das sind so große Songs, drei All Tomorrow's Parties, ganz düster. Dann Heroin, ich meine, das ist so hautnah beschrieben, dass man, auch wenn man nicht mit der Sache zu tun hat, genau empfinden kann, was in einem Süchtigen vorgeht. Das ist wirklich absolut lebendiger Journalismus beinahe. Also poetisch, aber auch so emotional nah beschrieben.
I don't know just where I'm going. Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you, things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know.
Ich finde erstaunlich, wie, also Lou Reeds Stimme hat einen starken Charakter, aber wenn du überlegst, dass zum Beispiel ein Song wie Sunday Morning, ich habe erst gedacht, das singt Nico, aber es ist ja Lou, der das singt.
Das ist Lou.
Er macht seine, er macht seine Stimme ganz weich, sonst ist sie ja recht hart und fast krächzt er manchmal. Er hat ja gar nicht so einen großen Stimmumfang, aber das ist ein Song, der wirklich, wir hätten es auch zusammen singen können womöglich, also ja, es hätte zumindest gepasst irgendwie, ganz, ganz merkwürdig.
Ein Klassiker für Nico ist natürlich Femme Fatale.
Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Your number.
Alle Figuren wie sie, alle Figuren aus der Warhol Factory, ne? Also diese Aura des Geheimnisvollen, des ein bisschen anrüchigen, sexuell abseitigen, sind ja auch ganz viele Andeutungen für Sadomado-Praktiken in diesen Songs drin. Also all das wurde dem Namen Velvet Underground hier schon gerecht. Und einer der Höhepunkte ist wirklich dieser Song, der praktisch mit Sadomaso zu tun hat, Venus in Furs. Und da kommen wir natürlich zurück zu dem, wer hat das geschrieben, ne?
Ja, das ist natürlich der, was war es, der Großonkel von
Marian Faithfull,
genau. Der.
Sado Madoch.
Sacher Masoch.
Genau. Und daher praktisch der Erfinder,
also
der,
Venus Pace,
der das Buch geschrieben hat, Venus and Furs, das nun Velvet Underground zu einem eigenen Song gemacht haben, haben den Titel übernommen, auch die Geschichte praktisch nacherzählt in diesen spröden, kurzen Zeilen von Lou Reed. Also einer der größten Songs überhaupt. Und es gab mal eine große in einer Fachzeitschrift, eine große Abstimmung von Musikern und Journalisten, welches das beste Velvet Underground-Lied ist aller Zeiten. Das war Venus in Furs. Also natürlich viele Songs von dieser ersten Platte unter den ersten 10 oder 15, aber das war der Gewinner.
Shiny boots of leather with flash girl child in the dark. Forsake him, strike dear mistress and cure his heart. Mm-hmm.
sins of streetlight fancies.
Genau, also man kann wirklich sagen, jeder Song hat seine eigene Wirkung und wirkt heute immer noch auch als Einzelstück, aber insgesamt ist diese Platte, hat eine unglaubliche Wirkung und unglaubliche Wucht, was sich dann irgendwie auch später zeigt. Also berühmtes Zitat von Brian Eno will ich nochmal beisteuern, der gesagt hat, naja, viel verkauft hat die nicht, aber jeder, also 10.000 Leute haben vielleicht die Platte gekauft, aber jeder von denen hat eine Band gegründet. Ja. Also mag nicht in der Summe stimmen, aber Idee ist
großer
gut.
Einfluss. Und aber die Tatsache ist wirklich so, es war kein Erfolg. Es kam nur, kratzte an irgendwelche Albumcharts, ich weiß, in England vielleicht ein bisschen besser, aber es war einfach kein kommerzieller Erfolg. Und deswegen waren auch Velvet Underground immer ein bisschen unter Druck bei den Plattenfirmen, auch mit der Konsequenz, dass Lou Reed unzufrieden mit Andy Warhol war als Manager. Er sagte, der kümmert sich gar nicht drum und so weiter. Und er hat tatsächlich seinen Mentor entlassen im Jahr 67. Die Platte war gerade raus, die ist ja erst 67 erschienen. Und irgendwann im Sommer hat dann Reed gesagt, nee, Schluss mit Warhol als Rockmanager. Es ist ja auch gar nicht sein Job eigentlich gewesen.
Nee, genau, es ist nicht sein Job gewesen und er hat in der Tat, auch das ist beschrieben in Dokumentationen, auch bei der Produktion, haben dann womöglich jemand mal gesagt, Andy Warhol, Herr Warhol, sollen wir das so machen bei der Produktion? Und er hat immer nur gesagt, oh yeah. Und das, also der hat ja keine Ahnung gehabt. So. Ja,
sie haben sich dann einen richtigen Musikmanager genommen, Steve Sesnick, der dann also auch ein bisschen kommerzieller gedacht hat. Aber es ist auch so, die Platte bekam auch, das kann man heute kaum glauben, meist schlechte Kritiken von den Journalisten, die einfach auch noch nicht so richtig weit waren, die vielleicht bemängelten, ja, das klingt dann so ein bisschen schräg und schrammelig und so weiter. Und deswegen hat Lou Reed, der ja besonders launisch auch gerne war, hat dann also kein gutes Verhältnis zu Journalisten gehabt. Der hat immer gesagt, die Kritiker haben doch sowieso keine Ahnung. Und besonders verstärkte später das die Tatsache, dass die Journalisten dann auf einmal Velvet Underground in den Himmel hoben, als große Erleuchtung. Und das hat dann den Hass von Lou Reed auf die Journalisten noch größer gemacht. Sagte, also die sind ja überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Und Nico hat mal gesagt, ja, Lou's Laune war immer abhängig von der Kombination von Pillen, die er nahm. Der wohl ständig zwischen irgendwelchen Pillen, Drogen und anderen Alkohol hin und her wogte und dadurch auch seine schlechte Laune, seine Wut auf irgendwas und sein Neid, Missgunst und andere Eigenschaften erhöhte praktisch, verstärkte.
Wir sehen schon, die Geschichte von Velvet Underground ist eine große Geschichte voller Geschichten, die man unbedingt erzählen muss dazu. Und das machen wir auch in einem zweiten Teil. Vielen Dank für jetzt, Peter.
Danke, Uke.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Thank you.
Ihr interessiert euch für mehr spannende Geschichten aus dem Pop und der Musikgeschichte, Porträts von einzigartigen Künstlerinnen und Bands, aber auch neue Musikgenres, die aus der Subkultur kommen? Dann habe ich jetzt einen Podcast-Tipp für euch. Pop und Rewind, der Musikpodcast vom Bayern 2 Nachtmix. Das ist die Stunde für anspruchsvolle Musik mit handgepickten Playlisten und Geschichten der Bayern 2 Nachtmix-DJs. Über 40 Jahre Purple Rain von Prince mit einem Besuch in Minneapolis bis zum Remix als eigenes Genre, was mit den Österreichern Kruder und Dorfmeister diskutiert wird. Oder wusstet ihr, dass es in den USA einen Gospel Underground gibt? Das alles findet ihr unter Pop und Rewind in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.